woran wir an Allerheiligen denken. Wir sprechen auch von der triumphierenden Kirche, die eben im Jubel ist, die in der Freude ist, die in der Anschauung Gottes ist, die das erreicht hat, wozu die Menschen von Gott geschaffen sind und mehr überhaupt nicht mehr erlangt und erreicht und erzielt werden kann. Das ist das Höchste, was passieren kann, das Schönste zugleich, was geschehen kann, dass wir in der Anschauung Gottes einmal vollendet sind. Und dass wir selbst, andernfalls könnten wir Gott gar nicht schauen, selbst ihm in vollkommener Weise verähnlicht sind nach dem Leib und der Seele, auch nach dem Leib. Ich sage das einmal auch wieder so betont im Hinblick auf den Leib, weil wir ja den Leib, einen toten Leib, einen Leichnam, nur noch mehr oder weniger als Abfall sehen. Ne? Wer soll sich drum kümmern, hast nur Arbeit da damit, lassen verbrennen und so weiter. Billig ist es auch noch, ich darf das gerade mal so parodieren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sagen Sie mal, können Sie Asche noch irgendeiner Person zuordnen? Einen Leichnam schon, ne? Aber Asche doch nicht mehr. Der hat keine Individualität mehr. Ich gebe das nur einmal in Parenthese zu bedenken. Denn aller Seelen kann und sollte für uns auch wieder einmal ein Anlass dazu sein, über unsere Kultur des Todes und auch der Beisetzung der Verstorbenen nachzudenken. Wir machen es heute praktisch, nicht christlich, praktisch. Und praktisch, keine Arbeit und so billig wie möglich. Da haben sie es sozusagen mehr oder weniger auf einen Nenner gebracht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der tote Leib eines Menschen hat nach wie vor die Würde, dass er nicht nur Tempel des Heiligen Geistes war, zu seinen Lebzeiten, wenn er getauft war, sondern dass der seine Zukunft überhaupt noch vor sich hat und nicht etwa alles hinter sich, dass er auferstehen wird und auferstehen soll zur Herrlichkeit in einen Zustand, den er zu seinen irdischen Lebzeiten überhaupt nie gekannt und noch nicht einmal geahnt hätte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie vor einem Sarg stehen, wenn Sie auf der Beerdigung sind, um es mal so ein bisschen schnodderig zu sagen, dann müssen Sie sich bewusst sein, wir ziehen jetzt keinen Schlussstrich hier unter die Existenz eines Menschen, sondern der hat alles noch vor sich. Und das eine Ewigkeit lang. Wie bewusst ist denn das eigentlich den Katholiken? Nur eine rhetorische Frage. Ne? Tja. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben uns der Welt angepasst. Scheußlich. Scheußlich. Von der Welt können wir nichts lernen. Und noch einmal in Parenthese gesagt, wir Christen meinen ja dauernd, wir müssten gestalten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, oh ja, wir sind beauftragt zum Gestalten. Aber nicht die Kirche zu gestalten, sondern die Welt christlich zu gestalten und uns nicht von der Welt, die Kirche, verweltlichen zu lassen und säkularisieren und profanisieren zu lassen. Gestalten einmal umgekehrt gesehen. Ne? Dass man sowas überhaupt sagen muss. Das sind doch eigentlich Selbstverständlichkeiten. sollten es jedenfalls sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aller Heiligen, fokussiert, heute haben wir ja alles im Fokus, ne? Die triumphierende Kirche, insofern sie in den ihren Gliedern, den Gliedern des Leibes Christi zur Vollendung gelangt ist. Und heute fokussiert die Kirche die leidende Kirche. Dazu haben die Katholiken kaum noch einen Bezug, es wird kaum noch in der Verkündigung eigentlich thematisiert, auch auf den Lehrstühlen nicht mehr, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es wird alles vor lauter Barmherzigkeit Gottes gleich alles in den Himmel hineingeschwätzt, sagen wir mal, hochgefährlich. Und vor allen Dingen nicht wahr. Wir haben es heute zu tun mit dem sogenannten Requiem, oder wir sagen ja nur noch Totengedächtnis, ne? In weiß, als wäre schon alles in trockenen Tüchern und im mitnichten. Es dürften nur sehr wenige sein, die direkt aus dieser Welt im Tod in die Anschauung Gottes gelangen. Und es ist so wichtig eben, dass wir der Verstorbenen gedenken, weil wir damit rechnen sollten, um nicht zu sagen rechnen müssen, dass sie eben noch nicht an dem Ziel ihres Lebens angekommen sind, weil sie eben noch nicht so reif sind, dass sie die Anschauung Gottes überhaupt aushalten und ertragen können. Was meine ich damit? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Sie können es auch nicht ertragen, ist übrigens auch nicht mit bloßem Auge, länger in die Sonne zu schauen. Das ertragen Sie nicht. Sie würden blind werden. So können Sie das einfach mal analogisieren. Deine Seele ist noch nicht fähig, ist noch nicht reif dazu, dieses göttliche Licht wirklich zu schauen. Da muss der Spiegel erst richtig blank geputzt werden. Und das bedeutet eben, du musst noch nachreifen. Die Reife, die du eigentlich in deinem Leben, in deinem irdischen Leben erreichen solltest, hast du noch nicht erreicht. Du bist noch grün, um es mal mit dem Obst zu sagen. Bist noch nicht rot, geschweige denn richtig dunkelrot reif. Und das muss jetzt nachreifen, indem sozusagen jetzt alles, was da noch hinderlich ist in dir für die Anschauung Gottes, dass das geläutert wird, dass das sozusagen entschlackt wird, dass das noch gereinigt wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht ja, das muss man auch wieder einmal ganz deutlich sagen, beispielsweise in der Beichte nicht nur um die Vergebung der einzelnen Sünden, sondern die einzelnen Sünden haben ja eine tiefere Ursache, die haben ja ihren Mutterboden. Die einzelnen Sünden kommen nicht selten aus Lastern oder aus eingeschliffenen Gewohnheiten des Menschen, die dann immer wieder, manche Leute haben mir das auch schon gesagt, Herr Pfarrer, ich komme immer wieder mit demselben Kram. Ne? Ja, warum? Weil der Boden immer noch derselbe ist. Da wachsen immer die gleichen Disteln raus. Das heißt, der Mutterboden für die Sünden, der muss sozusagen ausgefegt werden. Und das ist eine ganz harte Geschichte. Das ist harte Rehabilitation, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das bedenken die Leute überhaupt nicht. Natürlich wird auch sozusagen durch die Beichte auch geheilt. Es wird da natürlich auch alles irgendwie verbessert. Die Sündenschuld wird vergeben und die Sündenwunden werden auch zumindest gelindert. Aber da ist noch nicht alles blitzblank dann am Ende. Und genau das ist der Punkt, dass da eben noch gereinigt werden muss. Es gibt viele Leute, auch gescheite Theologen, na, welcher Theologe ist nicht gescheit, ne? Die ja das Fegefeuer und so weiter, das passt nicht in die moderne Theologie, die evolutiv natürlich strukturiert ist, nur das auch in Parenthese. In eine evolutive Ideologie, liebe Brüder und Schwestern, passt natürlich überhaupt nicht, passen gar nicht diese Kategorien von Erbsünde und Sünde. Die können Sie da systematisch überhaupt nicht unterbringen. Es ist also von daher überhaupt kein Wunder, dass das alles versickert ist im Raum der katholischen Kirche, dass darüber nicht mehr gesprochen wird. Mich wundert das nicht. Aber ich verkünde Ihnen auch keine Ideologie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern katholische Lehre, die 2000 Jahre alt ist und die 50.000 Jahre immer noch Gültigkeit hat. Das ist also der Punkt, diese vollkommene Gottfähigkeit der Seele, die dann als Form des Leibes dann eben auch den Leib in diesen Zustand dann verbringen wird, indem er verklärt ist und zur Theosis, zur Vergöttlichung gelangt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von daher wird auch deutlich, dass uns dieser heutige Gedenktag von aller Seelen auch eine große Warnung sein muss. Wovor denn? Ach, jetzt bin ich wieder bei der Drohbotschaft. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein, ich verkünde Ihnen keine Drohbotschaft, sondern ich warne davor, die Sünde zu bagatellisieren und sie nicht ernst zu nehmen. Aller Seelen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist genau der Anlass, dazu müsste es jedenfalls sein, dass uns die Gerechtigkeit Gottes im Unterschied zu dem alltäglichen Barmherzigkeitsgesäusel, dass uns die Gerechtigkeit Gottes einmal wieder ganz klar vor Augen geführt wird. Gott ist gerecht, er ist unerbittlich gerecht und das schuldet er sich selbst. Warum? Weil er der ganz Heilige ist und neben sich nichts dulden kann und überhaupt nichts dulden kann oder anerkennen oder drüber weggucken kann oder sagen, spielt alles keine Rolle, was eben nicht heilig ist. Und nur das, was gerecht ist, ist heilig. Gerechtigkeit und Heiligkeit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, sondern das ist im Endeffekt dasselbe in Gott. Deswegen sprechen wir ja auch von Rechtfertigung. Es ist mal wieder Parenthese. Wir reden in der Ökumene immer von der Rechtfertigung, ne? Aber wir reden nicht von der Gerechtigkeit. Ich möchte wissen, worum es in der so hochgelobten Ökumene, wenn es da um Rechtfertigung geht, um was anderes gehen soll als um Gerechtigkeit. Aber davon redet dann wieder niemand. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer die Gerechtigkeit Gottes ausspart, sollte nicht von Rechtfertigung reden. Das ist theologisches, hochtrabendes, akademisches Gequatsche ohne jede Glaubwürdigkeit. Ich kann nicht von Rechtfertigung reden und zugleich Gerechtigkeit Gottes im Binnenraum der Kirche praktisch für ein Schimpfwort erklären. Geht überhaupt nicht. Aber ist so Fakt. Und was man noch dann dazu bemerken darf, es stört noch nicht einmal einen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie gedankenlos sind denn die Leute? Wie gedankenlos sind die denn? Bis in die höchst akademischen Kreise. Die Verstorbenen am Läuterungsort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, können für sich nichts mehr tun. Sie sind nach wie vor Glieder der Kirche und bleiben es. Das ist eben die leidende Kirche. Und hier wird auch deutlich ein Sinn menschlichen Leidens. Das wird immer aktueller im Zusammenhang mit der sogenannten Euthanasie. Das ist übrigens Nazi-Vokabular, ne? Stört auch keinen. Euthanasie, schöner Tod, der gute Tod. Liebe Brüder und Schwestern, Leiden hat nicht nur, aber auch und ganz wesentlich den Sinn und Zweck, dass es den Menschen läutern soll. Leiden hat den Zweck, dass es den Menschen für die Ewigkeit, für das Ziel seines Lebens, für die Anschauung Gottes reif machen soll, um dieses Bild noch einmal von vorhin aufzugreifen. Wenn wir meinen, wir könnten die Menschen totspritzen, weil man der Kader ja auch totspritzt, wenn der leidet. Liebe Brüder und Schwestern, seit wann ist der Mensch ein Kater? Ein Kater ist nicht zur Anschauung Gottes berufen. Ein Kater kann nicht büßen oder auch sühnen durch Leiden. Der Unterschied zwischen Buße und Sühne ist einfach der: Büßen tue ich für meine eigenen Sünden. Und sühnen stellvertretend. Wir sind also heute gerade am Allerseelentag aufgefordert zur stellvertretenden Sühne, was jetzt eine Tautologie ist. Das heißt, wir büßen jetzt nicht für uns, sondern sühnen für die Sünden der armen Seelen, stellvertretend opfern, beten, damit sie, die für sich nichts mehr tun können, an den ihn so schnell wie möglich in die Anschauung Gottes und damit an das Ziel jeden menschlichen Lebens gelangen können. Was auch noch deutlich wird, ist und bewusst, worauf ich nochmal bewusst hinweisen will, durch den Tod, das zeigt auch schon alle Seelen, fällt kein Mensch aus der Kirche raus. Die Kirche ist eine Kirche aus lebenden und verstorbenen Gliedern. Sie sind erst dann raus, wenn sie verdammt sind. Für die braucht auch niemand mehr zu beten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Opfern für die Verstorbenen heißt immer nur Opfern für die Glieder der Kirche am Leidensort, nicht für die Heiligen, für die braucht niemand mehr zu opfern. Auch wenn wir das nicht wissen, ob einer von unseren Familienmitgliedern, Verwandten, Freunden, Bekannten oder wie auch immer, schon am Ziel sind oder nicht, ist es immer gut, dafür zu opfern. Ich sage das jetzt nur theoretisch. Und für die, die verdammt sind, brauchen sie auch nicht mehr zu opfern. Es hat dann keinen Sinn mehr. In dem Zusammenhang ein Wort. Ich meine, ich rede ja auch heute wieder sehr hässlich für den einen oder anderen, obwohl das eigentlich alle schon so gewohnt sind und gar nicht mehr anders erwarten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der allgemein verehrte Pater Pio wird angesprochen von einem Beichtkind, sie wolle zwei Messen halten lassen für den und für jenen. Und dann sagt Pater Pio, Sie können also Ihr Portemonnaie ruhig stecken lassen. Der ist im Himmel, für den braucht es nichts mehr zu machen, und der ist in der Hölle, kann sie nichts mehr machen. Knallhart. Ich denke, so ein Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, aus dem Mund des heiligen Paters Pio ist beispielhafter und kann man mehr entnehmen, als wenn man noch so viel erklärt. Ach, übrigens, da fällt mir noch sowas ein, was gar nicht in den Zusammenhang gehört. Die Mutter Teresa, die ja auch von allen hoch verehrt wird, nicht zu Unrecht, ist einmal gefragt worden, weil sie doch so viel Elend sieht auf der Welt, was denn für sie das schlimmste Elend gewesen wäre, dem sie begegnet sei. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Der Handkommunion, Parenthese, Ende. Sie haben richtig gehört. Mutter Teresa, mir würde man ja sowas zutrauen, ne? Aber Mutter Teresa hat das so gesagt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sollte uns sehr, sehr zu denken geben, alles. Und wenn nur diese Dinge einmal wieder im Bewusstsein wären, wenn sie nur wieder gelebt würden, was könnte das das Niveau, das geistliche Niveau der katholischen Kirche heben. Da brauchen wir nicht allen den synodalen Weg. Da brauchen wir nicht die Gestaltung der Kirche, die wir gar nicht gestalten sollen, sondern dann können wir wieder selbstbewusste Christen sein, die Welt gestalten, christlich gestalten und nicht meinen, die Kirche müsse sich der Welt anpassen. Das ist ein kapitaler Fehler. Denn die Identität der katholischen Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nicht die Vielzahl oder eine Mehrheit, sondern die Identität der katholischen Kirche ist die katholische unveränderliche Wahrheit. Amen.